Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Das ist tatsächlich die 50. Folge, ihr habt das ganz richtig gehört. Und diesmal zu unserem Jubiläum quasi ist Katharina von Delden zu Gast. Sie ist erfolgreiche Gründerin. In ihrer ersten Gründung hat sie InnoSabi an den Start geschoben, eine Innovationssoftware, die sie später erfolgreich verkauft haben. Und nun hat sie Plagarama gegründet. Das ist ein Startup, das mit KI die Landwirtschaft und die Ernährung revolutionieren will. Herzlich willkommen, Katharina.
Liebe Katharina, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast bist.
Danke dir für die Einladung. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, das musst du nicht sein. Ich bin schon total gespannt, was du uns mitgebracht hast. Du bist ja Gründerin, hast deine zweite Gründung, hast also viel selber schon gearbeitet, gemacht und getan. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Leben viel hergibt, was Sachen Werte angeht. Was hast du denn mitgebracht?
In der Tat. Ich glaube tatsächlich, das Gründerdasein selbst kommt aus Werten heraus. Ja, man geht diesen Weg nicht, wenn man nicht auch motiviert ist durch die Art und Weise, wie man denkt, an was man glaubt, wofür man steht. Ja. Gerade wenn man der Meinung ist, dass man da auch durch Gründung, durch Unternehmensgründung die Welt verändern kann. Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, also ich glaube persönlich, dass Gründung ein sehr mächtiges Tool sein können, weil wir leben im Kapitalismus, Unternehmen sind das, was unsere Welt auch prägt. Und wenn man da das Richtige tut, kann man auch Dinge vorantreiben. Das heißt, ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht. das ist ja gar nicht sehr so gut. Einfach und habe den ersten Gegenstand mitgebracht mit einem Hintergrund, den ich tatsächlich bei dir im Podcast schon ab und zu gehört habe, okay. Nämlich von meiner Großmutter.
Aha, sehr gut. Das scheinen sehr prägende Figuren zu sein, die Großmütter, das stimmt.
Ich glaube tatsächlich, dass Werte über Generationen natürlich weitergegeben, weitergelebt werden. Also das ist, glaube ich, kein Zufall. In diesem Fall handelt es sich um eine goldene Kette, die, ja, das ist ganz schwierig zu beschreiben, wie dieser Anhänger aussieht. Also mein Sohn sagt, es wäre ein Roboter, ist es aber nicht. Es ist weil eher so eine Imkerfigur, also definitiv ein angedeuteter Mensch, der zwei Schwerter trägt und auch so kleine so Glitzersteinchen. Und das ist ein Anhänger, den meine Großmutter von einer Reise nach Mexiko und Brasilien mitgebracht hat.
Spannend.
Und tatsächlich ist sie da zu einer Zeit gereist, wo das ja noch gar nicht so selbstverständlich war.
Ich wollte sagen, für eine Großmutter in der Phase, in der sie gelebt haben muss, war das ja ungewöhnlich.
Sie hat meinen Großvater auf eine Geschäftsreise begleitet.
Okay.
Und für mich verkörpert dieser Anhänger den Wert Offenheit. Mhm. Da ist natürlich gerade im Kontext meiner Großmutter Offenheit für andere Kulturen, für andere Lebensweisen, für andere Denkweisen. Ich benutze diesen Anhänger tatsächlich als einer Talisman, also jeder wichtige Termin ist zusammen mit meinem Anhänger.
Deswegen auch dieser.
Genau. Und Offenheit ist, glaube ich, nicht nur für alle Menschen, aber vor allem in der Gründung unglaublich wichtig, weil man natürlich immer den Blickwinkel offen haben muss für neue Ideen, neue Trends, neue Themen. Man muss andere Menschen verstehen. Das hat auch mit Empathie ganz viel zu tun, sich auf andere einlassen. Und im nächsten Schritt hat das einen ganz wichtigen, auch eine ganz wichtige Komponente, nämlich die Neugier, meiner Meinung nach, dass man Neugier auf Neues, Neugier auf neue Ansätze und das als Gründer nicht nur offen dafür zu sein, sondern das vielleicht auch sogar bewusst zu suchen. Ich suche das Neue, ich suche auch Probleme, die noch nicht gelöst sind und die ich durch neue Ideen lösen kann. Da ist Offenheit oft natürlich auch das Grundrezept für Innovation. Ich meine, du weißt, meine erste Gründung InnoSabi hatte genau diesen Grundgedanken. Wenn wir viele Menschen zusammenbringen mit unterschiedlichem Kontext, entsteht ein Innovationsökosystem, entsteht Innovation. Und das muss man aber können. Man muss das auch irgendwie zulassen können, dass nicht nur meine eigene Welt, meine eigene Bubble-Aktie existiert, sondern dass dahinter noch eine große bunte Welt ist. Und das nicht als Bedrohung zu verstehen, sondern als eine interessante Welt auf etwas, was ich kennenlernen möchte, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und auch wenn wir unsere heutigen politischen Diskussionen sehen, wird leider häufig, glaube ich, das Fremde und Unbekannte eher als Bedrohung wahrgenommen. Und daher ist das ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist.
Sehr, sehr spannend. Und also die eine Seite von Wertoffenheit ist ja, dass man vieles aufnimmt. Wie machst du das dann, dass du das bündelst und die Ideen rauspickst, die für dich dann wirklich entscheidend sind? Wie selektierst du da?
Ja, also kurze Vorwarnung, jetzt klackert's, ich lege den jetzt mal wieder hin. man kann natürlich durch viele Eindrücke auch schnell überwältigt sein. Ja. Ja, und man kann sich schnell verfransen, verzetteln. Mhm. Und die ganz große Kunst ist es natürlich dann auch, sich wieder zu sammeln, zusammenzuführen und eine Ableitung, einen Schluss daraus zu ziehen oder und vor allem auch Entscheidungen zu treffen.
Ja, genau.
Am Ende in einer Gründung geht es immer darum, ich muss eine Entscheidung treffen. Und war das dann die richtige? Und das heißt, da gehört ganz, ganz viel dazu, diese vielen Eindrücke zu filtern, zu verarbeiten, in Kontext zu setzen. Und mir helfen dabei unglaublich Gespräche. Dass ich, die bringen mir natürlich auch wieder neue Eindrücke. Mhm. Aber dass ich im Dialog das, was ich gelernt habe, auch wiedergebe, durch den Gesprächspartner in den Kontext setzen lasse, dessen Meinung einhole. Und damit formt sich so mein eigenes Bild. Das ist tatsächlich gerade in der Phase der Gründung, in der zweiten Gründung, in der wir gerade stecken, eine ganz irre kreative Zeit, denn wir sind so noch in der Marktevaluierungszeit, versuchen den Product Market Fit zu identifizieren. Das heißt, ich versuche so viele Gespräche wie möglich mit Menschen auszumachen, die im Thema sind und unsere Gründungsidee mit denen zu diskutieren. Und das geht von Gründern, die im ähnlichen Feld sind, von so potenziellen Kunden. Ich kann ja mal so ein paar einfach nur als Beispiel, also zum Beispiel mit einem Kakaoproduzenten, ja, dann habe ich einen Ananasproduzenten aus Costa Rica und danach mit jemandem, der Kokosnüsse einkauft oder mit einem großen Kaffeehersteller, bis hin aber auch zu Textilunternehmen, bis zu Händlern, Versicherungen, andere Tech-Startups im Thema Landwirtschaft. Also das ist unglaublich breit. Da habe ich genau diese Herausforderung aktuell jeden Tag.
Magst du ganz kurz erklären, was die neue Gründung macht?
Ja.
Damit das alle in Kontext setzen können.
Eine gute Gründerin verpasst doch keine Chance für den Pitch. Ne?
Dann los.
Ich habe ja nachdem wir Nosabi an die französische Softwarefirma verkauft haben, einen Seitenschritt in meiner Karriere gemacht und habe mir den Lebenstraum erfüllt eines eigenen Bauernhofs.
Wow.
Mit dem erklärten Ziel, das ist nicht die Gründung.
Habe ich mir jetzt gedacht.
mit dem erklärten Ziel, auch alles, was wir an Obst und Gemüse als Familie konsumieren, selbst anzubauen.
Wow.
Und habe in den paar Jahren, die ich diesen Hof jetzt habe, eigentlich alle, man muss dazu sagen, habe ich das erwähnt, der ist in Uruguay, habe da quasi alle extremen Wetterbedingungen mitgemacht, die das Land in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Wir hatten die extremste Dürre seit Jahrzehnten, den extremsten Regenfall seit Jahrzehnten. Und das hat beides zu extremem Schädlingsbefall geführt. Mhm. Und da habe ich mich natürlich geärgert, dass die Ameisen meine Gurkenpflanzen aufgefressen haben. Und habe aber auch mit meiner Tech-Brille, meiner Software-Gründungsbrille auf das Problem geschaut und habe realisiert, in der Landwirtschaft sehen wir nicht nur mit den größten Verursacher des Klimawandels, sondern auch den Bereich, wo wir am meisten auch bewegen können und zum Positiven verändern können. Und die Landwirtschaft zahlt eigentlich auf alle großen Themen unserer Welt heute ein, also bis hin auch zu soziale Chancen für Frauen in Entwicklungsländern, Gesundheit, ja, Übergewicht, Pestizidrückstände, kriegen wir genug Mikronährstoffe. Also das in der Landwirtschaft, genau, kommt alles zusammen. Ja. Ne? Und das Thema, wo ich die größte Lücke momentan gesehen habe, einfach weil sich da noch am wenigsten mit beschäftigt wird, ist das Thema Schädlinge. Mhm. Dass wir wissen im Klimawandel mit sich ändernden Umgebungsbedingungen wird das Problem der Schädlinge deutlich ausgeprägter werden. Wir haben invasive Arten, schwächere Pflanzen, schnellere Entwicklungszyklen. Und wir verlieren ja heute schon 20-40% aller Ernte an Schädlinge. Mhm. Und die Idee der Gründung ist zu sagen, wenn wir eine Vorhersage von Schädlingsbefall auch basierend auf historischen Daten, auf wissenschaftlichen Modellen, also wenn wir das vorhersagen können, kann man nicht dann auch Maßnahmen ergreifen, die deutlich nachhaltiger sind, die Chemieeinsatz vermeiden und die überhaupt die Ernte sichern. Ja. Immer vor dem Hintergrund auch der Biodiversität, wissend, dass ein Schädling ist ja per se nichts Schlechtes. Der wird ja erst dann zum Problem, wenn er das natürliche Gleichgewicht auseinanderbringt und in zu großer Anzahl auftritt. Also so drei Ameisen stören meine Gurkenpflanzen auch nicht.
Klar.
Und daraus ist aber die Beobachtung entstanden, dass wir haben mit jemandem gesprochen, der baut Aprikosen an und der sagt, ja, wenn mir der Hagel meine Aprikosenblüte zerhagelt, dann ist mir der Schädling nachher auch egal. Mhm. Dass wir eigentlich auch deutlich größer das Bild stricken müssen und sagen, wir müssen uns alle Risiken anschauen, die durch den Klimawandel im der Landwirtschaft entstehen. Und welche Auswirkungen haben die auf die ganze Supply Chain, also auf Hersteller, auf Trader, auf Banken, auf Versicherungen etc. Und das ist der Themenkomplex, in dem wir unterwegs sind. Fangen weiterhin an, aber mit der Vorhersage von Schädlingsbefall, weil das macht einfach momentan noch keiner.
Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast ja gerade gesagt, Uruguay, was ja sehr schön zu deinem Anhänger passt, ne?
Ja.
Weil der ja auch aus Lateinamerika kommt. Wie kamst du? Warum ist es Uruguay? Ist es auch sozusagen Teil des Modells zu sagen, ich bleibe offen?
Absolut. Also die aus jetzt meiner Gründungsperspektive im Nachhinein passt das natürlich sehr gut mit Argentinien und Brasilien auch als große Landwirtschaftsnationen als Nachbarn. Aber die Entscheidung war eine rein private aufgrund der Familie.
Aber zeigt ja auch, dass du das liebst, was du gerade gesagt hast, dass du offen bist für andere Kulturen, dass du dir da auch Anreize holst,
und
oder?
Bewusst tatsächlich, die Entscheidung für den Hof in Uruguay ist auch ganz bewusst gefallen, weil wir unserem Sohn diese Offenheit mitgeben wollen. Ja, wir möchten, dass er ganz selbstverständlich in beiden Kulturen aufwächst, beide Sprachen spricht, beide Familien kennt und nicht sagt, ja, ich bin aber eigentlich in dem einen oder dem anderen Ort und das andere, so, das ist vielleicht Teil meines Lebens, aber nicht Teil meiner Identität. Mhm. Und wir wollen eben, dass er ganz selbstverständlich weiß, dass es diese zwei Leben gibt und zwei unterschiedlichen Lebensstile und dass die auch beide ganz selbstverständlich Teil seines Lebens sind. Ja.
Mhm. Das klingt gut. Sehr spannend. Was hast du uns denn als zweiten Gegenstand mitgebracht? Jetzt ist es lustig. Ich bin gespannt.
Der zweite Gegenstand ist vielleicht etwas ungewöhnlicher. Und zwar ist das eine Packung Knäckebrot.
Sehr schön. Ich sehe die da hier stehen. Die raschelt wahrscheinlich ganz schön, oder?
Ja, genau. Ah. Wenn du gleich einen kleinen Snack möchtest. Ich bin ausgestattet. Und ich fand es auch ganz passend, das ist jetzt, stand zufällig in meinem Regal, aber passt sehr gut zu unserem Gespräch. Das ist ein rustikales Knäckebrot. Und steht für mich symbolisch für den Wert Bescheidenheit.
Okay.
Denn man muss aber auch dazu sagen, also mein Lieblingsessen ist tatsächlich ein Käsebrot. Mhm. leider bin ich in der Zwischenzeit Veganerin geworden und muss jetzt ein Humusbrot bevorzugen.
Aber es gibt ja auch veganen Käse, aber den magst du nicht so gerne.
Ich habe noch keinen so guten gefunden. Mhm. Also wenn jemand von den Hörern einen guten Tipp hat. Gibt es aber tatsächlich jetzt immer mehr. Also da habe ich Hoffnung, dass noch der Gute kommt. Bescheidenheit, und ich glaube auch, wenn wir gerade Bescheidenheit als Wert in der unserer Geschäftswelt sehen, sind wir schnell beim Thema Humble Leadership. Mhm. Ja. Da steht für mich dahinter, vor allem auch zu akzeptieren, dass man selbst nicht unbedingt immer alles am besten kann, am besten weiß, nicht und deswegen auch nicht immer die ist, die nachher die finalen Entscheidungen trifft, nur weil man jetzt vielleicht gerade in meinem Fall die Gründerin ist, das Unternehmen gegründet, heißt es noch längst nicht, dass ich da jetzt alles am besten weiß, sondern es geht in Teams natürlich immer darum zu schauen, gerade Menschen zu finden, also in Gründerteams möchte ich nur mit Menschen zusammenarbeiten, die andere Dinge besser können als ich. Also manche Dinge kann vielleicht ich besser, aber ich möchte auf jeden Fall, dass es Kompetenzen gibt im Gründerteam, die ich so nicht erfülle, weil nur so kann man wirklich auch gemeinsam Schlagkraft entwickeln. Und dazu gehört, sein Ego wegzustecken und eben sehr bescheiden über sich selbst zu denken. Heißt aber auch, und das ist da, deswegen zögere ich ein bisschen, weil natürlich in der Gründerwelt musst du mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein auftreten. Ja. Und du musst, gerade in der Phase, in der wir jetzt sind, wir haben ja kein Produkt, wir haben kein Team, es ist noch keine richtige Firma, es ist eine Idee. Das heißt, wenn ich jemanden davon überzeugen möchte, mitzumachen, sei es als Co-Creation-Partner, als Pilotkunde, als frühes Teammitglied, als Investor, dann verkaufe ich ja erstmal mich und meine Idee.
Und deine Idee,
Sag das und muss anderen erklären, warum ich jetzt an diese Idee glaube und es Sinn macht, dass sie auch daran glauben.
Ja.
Und das miteinander in Einklang zu bringen, ist gar nicht so einfach, ja, mit diesem nötigen Selbstbewusstsein und Überzeugung aufzutreten und gleichzeitig aber zu sagen, aber in Wirklichkeit bin ich ja gar nicht die, die alles am besten weiß. Glaube aber, wenn man das schafft, dann erreicht man eine unglaublich große Glaubwürdigkeit. Ja, wenn man, und da kommen wir dann gleich zum dritten Wert, aber den,
das ist
ja immer alles miteinander verbunden, ehrlich
absolut
gesagt.
Absolut, und muss ja auch zusammenpassen irgendwo am Ende.
Genau.
Aber das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil in der Tat ist ja so dieses Image, das man von Gründern hat, also eher das Männliche, weil die meisten Gründer sind ja nach wie vor männlich und die mal so richtig auf dicke Hose machen wollen. Wie du sagst, das ist ja auch Teil ihres Jobs.
Ja, ja.
Hast du dann da sozusagen zwei Rollen? Du hast ja schon sehr erfolgreich gegründet und kennst das sozusagen ja auch mit Team. Hast du da zwei Rollen, zwei Hüte, die du ganz klar trennst? Also hier mein Außen-Pitch-Self und mein Innen-Humble-Self? Oder kann man die verknüpfen?
Ich würde fast sagen, das passt unter einen Hut. Da ich natürlich total selbstbewusst an meine Idee und mein Können glauben kann und das auch selbstbewusst vertreten und vermitteln und verkaufen kann. Ja. Weil am Ende ein Gründer muss immer verkaufen. Ne? Also sei es, verkaufe ich meine Ideen Investoren, verkaufe ich. Also das ist immer eine Sales-Aufgabe.
Ja.
Kann das aber, glaube ich, besonders selbstbewusst tun, wenn ich sage, hey, ich habe auch für die richtigen Themen genau die richtigen Leute an Bord, die das besonders gut können. Also in dem Fall, wenn ich eben Menschen mit den richtigen Kompetenzen ins Team geholt habe. Und wenn dann die Überzeugung quasi aus einem ganz, oder wenn die das Selbstbewusstsein, das selbstbewusste Auftreten aus der Überzeugung entsteht, auch wirklich dran zu glauben, das Richtige zu tun und die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Und ehrlich gesagt, nur dann funktioniert es ja auch. Also wenn ich selbst gar nicht so sehr an meine Idee glaube dann quasi Luftschlösser erzähle, dann ist das so oder so nichts Gutes. Ja.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Dazu ist es ja, das hatte ich am Anfang erwähnt, ein rustikales Knäckebrot. Das gibt mir die Möglichkeit, quasi den noch einen Wert mit reinzuschmuggeln. Nämlich die Naturverbundenheit, was aber auch Hand in Hand mit Bescheidenheit geht.
Ja.
Ich finde meine Kraft und meine Inspiration in der Natur, was, glaube ich, auch erklärt, warum mein Traum war, einen Bauernhof zu haben und dieses Leben zu führen. Weil ich da auch so viele Parallelen zu in der Pflanzenwelt zu und der Tierwelt zu unserer Welt sehe. Also ich habe mal ein Sprichwort gehört, zum Beispiel, eine Pflanze wächst nicht schneller, wenn ich an ihr ziehe. Also das sind so Weisheiten, also ich finde, wir können unglaublich viel aus der Natur lernen, im Rhythmus zu gehen, die richtigen Umgebungsbedingungen zu haben, dass eben eine Pflanze nur auch gesund wachsen kann, wenn sie die richtigen Nährstoffe im Boden findet, die richtigen Lichtbedingungen hat. Das kann man ja eins zu eins auf so viele Themen sein.
Aber ja auch Zeit braucht, das ist ja
häufig, ne? Genau.
Sozusagen, dass man nicht einfach die Welt zu sehr beschleunigen kann, oder?
Ja, und da findet man ganz viele Analogien und auch wieder eine Welt, die ich mir nicht nur für meinen Sohn, sondern für die Kinder unserer Welt wünsche, zu sehen, wie stehen denn unsere Lebensmittel? Also, wenn ich unserem Sohn hier in München am Küchentisch eine Gurke serviere, dann habe ich Glück, wenn er die mal anguckt. wenn er sie in Uruguay von der Pflanze selber pflückt, dann ist die aber in 5 Minuten aufgegessen. Und das war das tollste Erlebnis seines Tages, weil er nämlich...
Klar, weil er mehr Bezug hat, ne?
Genau, er hat den Samen in die Erde gedrückt, hat den jeden Tag gegossen und dann hat er eine ganz andere Beziehung zu diesem Nahrungsmittel. Und ich glaube, das ist die Natur verbunden ist als ein Wert, der unserer Gesellschaft sehr, sehr gut tut.
Das glaube ich auch. Ich würde noch mal eine Frage zurückkommen sozusagen zum Thema Bescheidenheit. Denn was ich mich so gefragt habe, während wir sprachen, war, also ich kann das absolut teilen, dass für mich ist es sehr ansprechend, so ein Humble Leader. Ich habe mich nur gefragt, ob das gerade wieder am Rückzug ist, öffentlich. Also wenn man sich jetzt in die Politik schaut, die ja immer schon natürlich mehr egozentrisch sein muss per Geschäftsmodell, ne? Weil man muss ja wiedergewählt werden. So. Aber trotzdem hatten wir früher eine Kanzlerin Merkel, die, glaube ich, schon sehr zurückgenommen war. Jetzt haben wir eher Politikertypen wie Trump und ähnliche. Ich vergleiche jetzt nicht inhaltlich, ja, aber sozusagen im Auftreten. Ist dann nicht eher die Gefahr, dass wir ganz weggehen von Humble, ganz hin wieder zu dem Leader, der irgendwie mehr kann als alle anderen, also vorgibt, mehr zu können.
Ja. Ich sehe, dass die Beobachtung, die du beschreibst, und interpretiere da rein, dass wir gerade in, dass Menschen, wenn sie Sorgen haben, wenn sie die Welt nicht verstehen, wenn sie große Fragen haben, dass man dann natürlich sich jemanden wünscht, der sagt, hey, ich mache das jetzt
lang, ne?
Genau,
so.
Ich habe die Lösung und wünsche mir da, aber auch von uns als Gesellschaft, dass wir bei allen Sorgen trotzdem nicht die Eigenschaft verlieren, auch im kritisch zu hinterfragen und zu fragen, ist denn die Lösung, die mir da präsentiert wird, ist das eine, die wirklich funktionieren kann? Ja, das ist quasi ein Halsversprechen. Aber ja, das ist auch eine Entwicklung, die ich gerade vor dem Wert, der mich persönlich sehr prägt, mit Besorgung betrachte.
Absolut. Lass uns mal auf deinen dritten Gegenstand gucken. Der sieht auch spannend aus. Ich sehe ihn hier am Tisch.
Mein dritter Gegenstand ist ein kleines gelbes Spielzeugauto.
Aha.
Das ist ein Pickup, auch mal schnell hier rum, ein Pickup, genau. Und bewusst einer, nämlich ein Auto, was man auch auf dem Land brauchen kann.
Das kann ordentlich transportieren.
Das ist tatsächlich der Gegenstand, wo es mir am schwersten fiel, einen Gegenstand zu identifizieren, der den Wert verkörpert. Da hätte ich auch andere wählen können, aber fand das ganz gut. Der Wert dahinter ist Zuverlässigkeit.
Okay.
Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit. Und der Grund, warum ich dieses kleine Auto, das Heiligtum unseres Sohnes, ich muss ihn unbedingt wieder mit zurücknehmen, mitgebracht habe, ist das natürlich, dass ein Kind kommt auf die Welt und ist schon rein biologisch darauf angewiesen, dass Eltern zuverlässig sind, dass es sich verlassen kann auf seine Umgebung. Das würde er sonst nicht überleben. Also wenn ich ein Kind Hunger hat und sich noch kein Essen zubereiten kann und die Eltern das Essen nicht, also das ist einfach 100% darauf angewiesen, dass sein Umfeld zuverlässig ist. Und deswegen quasi die Verbindung zum Kind, das Spielzeugauto. das, was für mich dahinter steht, ist hinter Zuverlässigkeit ist eine, ich stehe zu meinem Wort, man kann sich auf mich verlassen, ich bin glaubwürdig. Also genau eigentlich die Themen, die wir gerade angesprochen werden. Ich erzähle keine Lügen oder verspreche Dinge, die ich nicht halten werde. Oder wenn ich sie nicht halten kann, dann sage ich auch, dass ich es nicht halten kann und warum, also kommuniziere. Und das sehe ich nicht nur in der Gründerwelt, sondern grundsätzlich in der Geschäftswelt als einen ganz, ganz wichtigen Wert. Bisschen auch zu Verkaufsversprechen rund um Produkte, dass ich auch wirklich Dinge verspreche, die das Produkt halten kann, dass ich denn bei der Produktentwicklung die Absicht habe, ein Produkt zu entwickeln, was auch wirklich ein Problem löst. Wieder zurück zur Gründerwelt, da ist es für mich umso wichtiger, weil ich häufig ja auch mit dem Geld fremder Leute arbeite, mit dem Geld von Investoren. Das heißt, da möchte ich auch besonders zuverlässig mit umgehen und nicht das in Dinge investieren, von denen ich vielleicht vorher schon weiß, dass sie keinen Sinn ergeben oder in Dinge, die jetzt eher so zum das Leben schön machen, aber nicht unbedingt die Firma voranbringen. also Stichwort, es gibt ja manche Gründer, also ich kenne zum Glück keine, aber da liest man Schauermärchen, die dann nach einer Investitionsrunde erstmal irgendwie eine ausladende Party.
Rauschendes Feste machen.
Und davon einen Großteil der Investition schon wieder rausballern. Ja. Also das würde sehr entgegen meiner Werte gehen. Wie gesagt, ich möchte zuverlässig sein, gerade wenn ich mit Geld anderer Menschen umgehe, wenn ich potenziellen Kunden Versprechungen mache, dass ich sage, ich möchte dein Problem lösen und so möchte ich lösen. Weil das ist ja besonders kritisch, weil man in so einer frühen Phase dieses Versprechen ja gar nicht 100% belegen kann. Ich sage, ich kann mein Bestes geben, dein Problem zu lösen.
Man muss dir vertrauen.
Genau, ich muss es erstmal versuchen, ich muss den richtigen Weg finden. Das ist technisch nicht so einfach, weil wir müssen da Prototypen bauen. Und gerade in so einer Phase, in der noch alles entsteht und wächst und sich auch jeden Tag wieder ändern kann, gerade dann muss man zuverlässig sein. Und das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist.
Absolut. Hilft dir denn dabei, das sozusagen dieses Vertrauen zu gewinnen, dass du schon mal erfolgreich gegründet hast? Merkst du da so einen kleinen Amtsinhaber-Bonus?
Absolut. Ja. Das ist, ich hole ein bisschen weiter aus, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich umtreibt. als wir Nosabi gegründet haben, waren wir noch Bachelorstudenten. Also tatsächlich sehr, sehr grün hinter den Ohren. hat uns viele Vorteile gebracht, weil wir wirklich ganz neu an Themen rangehen konnten, sie überdenken konnten. Mussten aber auch alle Fehler selber und von Null aufmachen.
Klar, gehört dazu.
Und mussten dann dementsprechend natürlich Zeit, Energie, Kraft in das Lernen durch die Fehler stecken. Mhm. Und meine Hoffnung bei jetzt, dass wenn ich das zweite Mal gründe, ist, dass ich zumindest diese Fehler nicht nochmal mache. Ja. Wir werden ganz bestimmt viele Fehler machen, aber hoffentlich andere. Und tatsächlich auch das, was mich jetzt motiviert, abgesehen davon, dass ich glaube, dass wir wirklich einen Impact machen können auf die großen Themen unserer Zeit, ist auch so mein Ansporn zu sagen, was, wenn InnoSabi aus diesen Ausgangsbedingungen schon geklappt hat, wie erfolgreich könnte denn eine Firma sein, die aufbaut auf dem, was ich gelernt habe.
Auf den Erfahrungen.
Ja. Genau. Mhm. Und zurück zu deiner Frage, das öffnet tatsächlich auch Türen. Also das ist, wo ich jetzt schon merke, das sind Dinge, die effizienter sind, die schneller sind. Das einfach zum Beispiel für diese Erstgespräche, die wir aktuell führen, dass da meine Gründerslang, meine Conversion Rate ist deutlich höher als eine 23-jährige Studentin aus der TU München heraus. Also wenn ich da auch in großen Unternehmen spannende Menschen anfrage, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich auch einen Gesprächstermin bekomme. Mhm. Das war sicher nicht immer so. Und ich denke, das zieht sich auch jetzt auf vielen Ebenen durch.
Aber wahrscheinlich hilft, also ganz offensichtlich hilft dir ja dann auch, dass du schon in deiner ersten Gründung zuverlässig warst, weil sonst würden die Leute ja sagen, um Gottes Willen, ja, die hat uns damals was versprochen, was sie nicht eingehalten hat.
Ich hoffe.
Oder? Also, aber worauf ich hinaus will, sozusagen Vertrauen basiert dir dann auch auf dem sozusagen, was du lieferst, richtig?
Mhm. Ja, da sprichst du guten Punkt an. Vertrauen hat ganz viel zu tun, auch mit Leistungsfähigkeit oder, ja, wie sagt man das, mit den Ergebnissen tatsächlich, ne, dass du oder zumindest mit dem Aufwand der Anstrengung, diese Ergebnisse zu produzieren, dass du nachher kommt das Ergebnis vielleicht nicht, aber du kannst sagen, hey, ich habe wirklich alles Mögliche getan, um das zu lösen. Also da steckt ganz viel auch mit Leistungs fehlt mir jetzt das Wort. Mir fehlt das Wort, weil nämlich es gibt ja den Clifton Strength Finder, der die Stärken von Menschen analysiert und einem hilft, stärkenbasiertes Arbeiten einzuführen. Ja. Und da gibt es nämlich eine Stärke, die so leistungsorientiert oder die ist sehr gut beschrieben, die mir gerade nicht einfällt. Mhm. Im Zweifel auch einer der Hörer, Hörerinnen, die da nochmal aushalten können. Genau. Ja, das ist der Nachteil, wenn sie ohne Computer zum parallel googeln, Entschuldigung.
Geht hier nicht.
Genau, ist alles echt.
Alles in echt, genau. Ja. Ja, aber finde ich spannend. Das heißt, du hast jetzt gerade noch was Letztes eingeführt, nämlich basierend auf den Stärken zu arbeiten. Machst du das auch mit deinem Team, sozusagen mit deiner Umgebung?
Ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass Menschen Höchstleistung bringen können, wenn sie ihre Stärken optimieren und nicht, wenn sie gegen ihre Schwächen kämpfen. Und auch aus dem eigenen Erleben heraus, weil gerade als Gründer, wenn du, sagen wir sind jetzt bei Plagarama, sind wir ein Gründerteam von dreien, da hat man nicht so viel, an die man was abgeben kann.
Stimmt.
Und man muss einfach alles selber machen. Ja. Das, wo man zukünftig hat, man dann vielleicht Teammitglieder, Assistenten, gesagt, gut, da geht einmal, da kann man sich dann mehr fokussieren auf das, was auch die eigenen Stärken sind. Da macht man momentan einfach noch alles selber. Und aus dieser Erfahrung heraus weiß ich eben, dass ich das, wo ich keine Stärken habe, dann auch schlecht mache. Mhm. Ja, muss halt gemacht werden.
Oder du brauchst
halt
mehr Energie und Zeit, oder?
Ja, genau so. Und aus dieser Erfahrung heraus, wie gesagt, also irgendwie bekommt man es immer gut hin, ja, aber man hat nicht das Gefühl, man bringt seine beste Leistung, weil man eben da besonders kämpfen muss. Ja. Und aus der Erfahrung heraus bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter davon, auch in Teams über Stärken miteinander zu reden, dass jeder auch weiß, was sind die Stärken der anderen und dann Verantwortlichkeiten, Aufgaben entlang dieser Stärken auch untereinander aufzuteilen. Mein liebstes Beispiel, also ich bin mir macht es unglaublich Spaß, so Initialkontakte aufzubauen und das Netzwerk für Unternehmen, für unser Unternehmen zu bauen. Bin aber unglaublich schlecht, dann nachher tatsächlich zu verhandeln. Also da irgendwie nur ganz, ganz hart das beste Ergebnis rauszuverhandeln. Ja. Und das sind zum Beispiel Dinge, die man wunderbar untereinander aufteilen kann. Ja. Das ist also der eine, der bringt die Leads rein, jetzt wollen wir zum Beispiel im Vertrieb reden, der holt die Leads rein und der nächste, der bringt sie zum Abschluss. Ja. Also das wäre eine typische Aufteilung für im stärkenbasierten Arbeiten.
Und das habt ihr auch so gemacht in eurem Team, im Gründerteam?
Genau so ist das.
Sehr schön, sehr schön. Wunderbar, liebe Katharina, mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Habt ihr euch irgendeine Frage nicht gestellt, die du noch loswerden wolltest? Irgendeinen Gedanken?
Hey, ich glaube, dass wir könnten bestimmt noch den ganzen Tag miteinander reden.
Daran habe ich keinen Zweifel.
Vielleicht bleibt mir noch am Ende zu sagen und mitzugeben, aufgrund der Phase, in der wir aktuell sind, als in der Marktevaluierung, freue ich mich total, wenn einer der Hörer, Hörerinnen sich auch an mich wendet und sagt, hey, ich habe da noch einen Insight, ich möchte mal mit dir quatschen, ich habe was gelernt. Ja. Da freue ich mich über den Austausch.
Immer gerne. Das wäre doch schön, wenn der Podcast Menschen ins Gespräch bringt. Vielen Dank, Katharina, fürs Kommen.
Danke dir für die Einladung.
Und das war die 50. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Postproduktion Leander Niederlechner. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.